Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier mal an einem anderen Ort, aber in einem anderen Büro mit Olli und Mike. Hallo zusammen.
Hallöchen, schönen guten Tag.
Wir haben ja in der letzten Folge versprochen oder darüber ausführlich geredet, dass Erziehungsbeistandschaften ein spannendes Feld sind, was manchmal gar nicht so viel betrachtet wird. Deswegen wollen wir der Erziehungsbeistandschaft heute eine eigene Folge widmen und ein bisschen auch über die soziale Gruppenarbeit sprechen.
Ja, wir dachten, wir machen so eine Kombi-Folge, ne, weil das ja schon so zwei Bereiche sind, die, ja, also wir haben gleich noch ein paar Zahlen vorbereitet, sicherlich auch genutzt werden, aber es ist natürlich deutlich geringer von der Fallzahl als jetzt die SPFH oder auch die Erziehungsberatung. Aber dann, denke ich, passt das doch ganz gut heute, da so eine Kombi-Folge zu machen. Ich weiß nicht, wie wollen wir denn einsteigen? Olli, machst doch auch Erziehungsbeistandschaften. Vielleicht steigen wir so ein. Das kannst du einfach mal berichten.
Was deswegen habe ich mir ja auch gewünscht, dass es noch eine extra Folge dazu gibt. Kurz zur Verortung, wir sind im Paragraph 30 bei den Erziehungsbeistandschaften im SGB 8. Das ist eine Hilfe, die sich ja an überwiegend junge Menschen, die schon, ich sag mal, im Jugendalter sind, richtet, obwohl es eigentlich gesetzlich gar nicht so festgelegt ist.
Ich habe ihn böse angeguckt, deswegen musste er kurz sagen.
Ich sofort korrigieren. Aber in der Praxis ist es, glaube ich, schon so. Mike wird uns gleich eine Zahl schon mal liefern. Wie alt sind die jungen Menschen, die eine Erziehungsbeistandschaft bewilligt bekommen?
Also laut den Zahlen von 2021 ist der Schnitt so bei 15,1 Jahre. Das wäre auch so mein Gefühl gewesen. Ja.
Also ich hätte gesagt, aus der Praxis vielleicht fängt das so bei 12, 13 tendenziell an. Die, mit denen wir Kontakt haben, sind meistens 14, 15. So mit 16, 17 eigentlich eher weniger.
Ja, und das ist einfach so spannend, dass das erst so spät immer genutzt wird, weil im Gesetz steht das ja, wie du eben schon sagtest und ich meinen bösen Blick hast zu spüren bekommen, dass das rechtsmäßig eigentlich gar nicht in Ordnung ist, das erst ab einem gewissen Alter einzusetzen. Es gibt nämlich tatsächlich auch Jugendämter, die das erst ab 12 genehmigen. Mhm. Und das ist ja irgendwie strange, weil wenn wir darüber sprechen, wer hat eigentlich Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, dann haben das eben alle und nicht erst ab einem Alter oder ab 12 Jahren.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Situation geschuldet, dass man dann überlegt, was ist jetzt die passende Hilfe? Und ich sag mal, wenn es noch Kinder sind, die tatsächlich auch noch einen engen Kontakt mit ihren Eltern oder mit den Personen, mit denen sie zusammenleben haben, dass man dann sagt, gut, da ist vielleicht eine SPFH das geeignetere. Und wenn die schon etwas älter werden, ist dann ein Erziehungsbeistand vielleicht das Richtige. Das Ziel von so einem Erziehungsbeistand ist ja eigentlich, ja, ich sag mal so, die Förderung von Selbstständigkeit. Also zu gucken, wie kann ich es schaffen, mit den Herausforderungen, die mir im Leben so begegnen, umzugehen. Und das kann ja ganz vielfältig sein. Ich weiß nicht, Jana, was hast du so erlebt?
Oh, ich habe es total geliebt, Erziehungsbeistandschaften durchzuführen, weil da konnte man immer super, also ich koche ja schon auch ein bisschen gerne und dann hat man immer mit den Jugendlichen gekocht und konnte einfach auch ein bisschen über gesunde Ernährung nochmal sprechen. Aber es ging auch um Themen wie, wie positioniere ich mich von oder wie löse ich mich von meinen Eltern oder möchte ich schon alleine wohnen, obwohl ich erst 16 bin oder auch eine Erziehungsbeistandschaft, hat das Mädchen auch schon alleine gelebt und das wurde zusätzlich installiert oder auch eine parallele Hilfe zur Wohngruppe. Mhm. Das denkt man ja immer auch gar nicht. Man kann diese Hilfe auch für Kinder und Jugendliche installieren, die in einer stationären Erziehung sind, wo auch wir kurz schon mal Werbung zu finden, die nächste Folge machen können. Denn da geht es um stationäre Hilfe.
Aber Eierlikör hast du mit denen nicht gemacht, ne?
Eierlikör.
Jugendschutz.
Aber wir sind ja, wir wollen das ja wieder nicht zu viel machen, aber ein Eierlikör dürfen wir an dieser Stelle trinken.
Ja, den dürfen wir.
Prost. Prost. Ja, man muss ja dazu sagen, es ist ja auch eine Hilfe, die sozusagen auf Antrag der Eltern oder der jungen Menschen gewährt wird. Und bei der Erziehungsbeistandschaft ist es natürlich auch so ein bisschen so die Krux, inwieweit ist da die Bereitschaft der jungen Leute da, tatsächlich in der Hilfe mitzuarbeiten. So, ne? Und das ist ja auch was man in so Gesprächen, die sind ja nicht immer gleich, habe ich zumindest das Gefühl, so offen für so eine Unterstützung, wie das vielleicht bei der SPFH manchmal ist. Das ist so mein Eindruck. Also ich sag mal, das ist ein junger Mensch, der ist vielleicht 14, 15 Jahre alt und dann kommt da irgendwie eine erwachsene Person, man weiß gar nicht, was soll ich jetzt mit denen machen? Die können da vielleicht auch wenig mit anfangen. Ich habe oft so in den ersten Kontakten auch das Gefühl, dass man so eine Übersetzungsleistung erstmal erbringen muss, zu erklären, was ist das überhaupt? Und zu sagen, das ist eine Hilfe, die ist nur für dich erstmal da. Und der Kontakt mit den Eltern findet natürlich auch statt, aber nachgeordnet dem, ne? Mhm.
Wir müssen in den Shownotes nachher nochmal eine Studie ergänzen. Da geht es genau um die Hilfen, wenn die nämlich von Jugendlichen selbst beantragt werden. Dann sind die meistens offener und gestalten sich direkt sehr vertrauensvoll, weil es gibt ja auch durchaus Jugendliche und junge Menschen, die sich selbst ans Jugendamt wenden und eine solche Hilfe zum Beispiel beantragen. Und es gibt aber natürlich auch die Option, dass die Eltern das für die Jugendlichen beantragt haben, was einen durchaus schwierigeren Einstieg erstmal macht. Also wenn ich da so ein junger Mensch gewesen wäre und meine Mutti mir gesagt hätte, so, jetzt kommt da jemand, der beschäftigt sich mal mit dir, wie wäre das für dich gewesen, Mike?
Ja, ich finde das klar, ist das schwierig, ne? Vor allem hat das nicht auch sowas von so Verantwortungsdelegation, wie man es so klassischerweise auch in so Elternberatungskontexten hat. Also dann kommen ja gerne und sagen, also reparieren Sie mein Kind mal, ne? Oder beschäftigen Sie sich mal mit meinem Kind, der hat es nötig, ne? Oder ist das nicht auch eine Herausforderung dann so? Ich meine, ich habe ja nie Erziehungsbeistandschaft gemacht, ich kenne nur Kollegen, die das im Rahmen der flexiblen Hilfen dann irgendwie gemacht haben. Gibt es da nicht auch solche Fallstricke? Also vielleicht könnt ihr nochmal konkret werden, wenn ihr dann da mit den Eltern oder auch mit dem Jugendamt da im Hilfeplangespräch gesessen habt, wie war das denn so mit den jungen Menschen? Also was waren da so die Herausforderungen für euch, wenn ihr mal konkret
werdet? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist jetzt nicht so, dass da jemand freudestrahlend sagt, hey, geil, jetzt kann's losgehen, da kommt Olli, wir machen was. Also das braucht eine gewisse Zeit.
Also wir freuen uns immer, wenn du kommst.
Ja, aber ich sag mal, wenn man dann da fremd ist, so und die Person kennt einen gar nicht, das ist ja bei uns beim Träger noch etwas anders, weil wir ja auch nicht nur die ambulanten Hilfen haben, sondern ja auch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, da ist es etwas einfacher, weil teilweise schon eine Beziehung besteht, aber ansonsten braucht das erstmal eine gewisse Zeit, sich kennenzulernen, wie bei jeder anderen Beziehung eigentlich ja auch, und das ist schon eine gewisse Herausforderung. Also da, also ich, bei mir war es immer so, wenn ich aus einem Hilfeplangespräch oder so einem Erstkontaktgespräch rausgegangen bin, bei mir erstmal wichtig, dass da so eine grundsätzliche Offenheit erstmal da ist. Und wenn das erreicht ist, dann ist das schon ein ganz guter Start. Also da wird jetzt niemand sagen, ja, okay, stimmt, ich brauche das. Wenn man da es irgendwie schafft, so ein bisschen auch die Herausforderungen, die der junge Mensch dann gerade hat, herauszuarbeiten, sind ja häufig junge Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, regelmäßig zur Schule zu gehen, die Auffälligkeiten haben
mit Drogen, Straffälligkeit, weil wir jetzt direkt, weil wir direkt nur bei den Defiziten halt sind, ja, ne? Und ich glaube, das ist halt bei den Erziehungsbeistandschaften total die Herausforderung, auch auf die Ressourcen zu gucken und dafür den Blick zu schärfen, um da wirklich drauf zu gehen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also ressourcenorientiertes Arbeiten ist ja auch so ein Grundprinzip irgendwie im Arbeiten in der Jugendhilfe. Ich finde trotzdem nochmal spannend, wenn wir auf die Zahlen schauen, ist der Anteil, es waren knapp 69.000 Fälle 2021 und davon waren knapp die Hälfte waren quasi alleinerziehende Elternteile, das ist ja auch schon mal sehr spannend, und auch knapp die Hälfte, ähnliche Zahl, fast identisch, auch im Transfergeldbezug. Also es ist ja spannend, was das für Konstellationen sind. Also wie könnt ihr euch das erklären, ihr, die das ja in der Praxis auch gemacht habt? Was sind das für Kontexte? Weil, ich sag mal, das soziale Umfeld soll ja explizit, steht ja sogar im Gesetzestext, auch einbezogen werden. Deswegen habt ihr wahrscheinlich ja auch Kontakt zu den Umfeldern gehabt. Was sind das für junge Menschen, die diese Hilfen nutzen? Was sind das für Familien?
Ja, ich möchte erst nochmal bei dem, was du gerade gesagt hast, mit der Alleinerziehenden schafft, dass vor allem Hilfen von Alleinerziehenden, die sind überproportional ja in allen, ich glaube fast in allen Hilfen zur Erziehung, müssen wir vielleicht nachher nochmal korrigieren, aber in den meisten Hilfen zur Erziehung, und das ist eben so, oder erklärt man sich damit, dass wenn man alleinerziehend ist, dass man eher bereit ist, eine Hilfe anzunehmen und zu suchen, als wenn ich das erst noch mit meinem Partner, meiner Partnerin ausdiskutieren kann und sollte, bevor ich so eine Hilfe annehme.
Erziehungsberatung glaube ich nicht, aber.
Erziehungsberatung nicht, aber in der SPFH ist das zum Beispiel auch so. Und das ist eben ja total spannend, dass die Alleinerziehenden dadurch immer als besonders hilfsbedürftig scheinen, obwohl sie es halt gar nicht sind, weil einfach die Schwelle, Hilfe anzunehmen, da viel geringer ist. Und natürlich haben Alleinerziehende, gerade vielleicht finanziell, ist es irgendwie schwieriger und so. Und da sind sie aber sehr viel offener, Hilfen anzunehmen. Und das finde ich super spannend. Und den zweiten Aspekt, den du gesagt hattest, helf mir nochmal bitte.
Mit den Transferleistungen, ne? Also das ist ja schon, also ich stimme dir zu, ne? Aber ich finde, das ist ja trotzdem sehr auffällig, auch im Vergleich zu anderen Hilfen, dass der Anteil da auch Transfergeldbezug hoch ist und auch der Anteil der Alleinerziehenden sehr hoch ist. Also es muss ja irgendwie, ich frage mich, wenn ihr da jetzt als Fachkräfte reinkommt, füllt das ja irgendeine also in der Logik füllt das ja irgendeine Lücke, ne? Also irgendwas fehlt da ja an Unterstützung. Und das würde ich, glaube ich, auch für unsere HörerInnen gerne besser verstehen. Was ist das für eine Lücke? Also welche Position nehmt ihr da ein? Welche Rolle?
Glaube ich, definitiv so eine vermittelnde Funktion, die manchmal auch gewisse Spannungsverhältnisse auf den Plan ruft, weil man natürlich für den jungen Menschen in erster Linie da ist. Und die jungen Menschen natürlich sich in ihrer, ja, in einer Phase befinden, wo Identitätsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle spielt. Und man ja immer gemeinsam mit dem jungen Menschen überlegen muss, ja, was brauchst du jetzt? Was wünschst du dir eigentlich? Und man ist sowohl in Vermittlungsbeziehungen mit den Eltern oder den Personen, mit denen der junge Mensch zusammenlebt, so was Freiheiten, Regeln, Grenzen, sowas angeht, wo die Eltern Erwartungen formulieren, wo der junge Mensch Erwartungen formuliert, wo man versucht, so ein bisschen zu unterstützen, das auszubalancieren, vielleicht auch so ein bisschen mal eine anwaltschaftliche Funktion einzunehmen, gerade wenn es irgendwie um so Ausgehzeiten, Taschengeld, solche Sachen angeht, da erinnere ich mich häufig dran. Auch vielleicht der Wunsch des Kindes, tatsächlich Kontakt zu dem Vater aufzunehmen oder sowas, das ist natürlich auch mit Spannungen verbunden. Und da kann es natürlich auch sein, dass dann die Mutter das nicht so gut findet. Also ich habe mich da viel in so einer Rolle erlebt, an der Seite des jungen Menschen zu stehen und zu vermitteln, sowohl was Schule angeht, als auch andere Organisationen drumherum. Aber immer federführend das, was der junge Mensch möchte. Und dem auch den größten Raum zu geben. Auch in Hilfeplangesprächen habe ich das so erlebt. Also da auch so eine Übersetzungsleistung zu ermöglichen, worum geht's hier eigentlich, was sind, können jetzt eigentlich die Ziele sein? Wie war das bei dir, Jana?
Ja, also ich finde es halt spannend, dass man, also wie du gerade sagtest, dass der junge Mensch auf jeden Fall aber erstmal Raum kriegen muss, um seine eigenen Ziele entwickeln zu können. Das ist ja oft das Problem, dass man, dass das Jugendamt vielleicht direkt Zielsetzung vornehmen mag oder so. Und das ist ja am Anfang erstmal vielleicht schwierig, weil wer kann schon vielleicht mit 14, 15 sagen, was er in einem halben Jahr mit Olli erreichen will oder so. Das ist ja, also ich wäre überfordert gewesen als 14, 15-Jährige. Und was ich gerade nochmal den Aspekt, den Mike eben sagte, mit den Transferleistungsbezügen, die sind ja in vielen Hilfen auch, wie die Alleinerziehenden, überrepräsentiert in den Hilfen. Und da ist ja einfach die Frage.
Bis auf Erziehungsberatung.
Danke, Mike. Und da ist ja einfach die Frage, wie konstruieren oder wie konstruiert das Jugendamt auch oder wie erreicht das Jugendamt auch andere Adressatinnengruppe? Weil gerade man weiß ja auch, dass auch andere Kinder und Jugendliche Hilfe brauchen, nicht nur die im Transferleistungsbezug. Und irgendwie scheinen die anderen ja nicht gut erreicht zu werden, gerade durch die Hilfen zur Erziehung. Und das sehe ich als großes Problem eigentlich an, dass diese Hilfen auch vielleicht gar nicht so bekannt sind. Also ich hätte es nicht gewusst, wenn ich hier nicht in der Kinder- und Jugendhilfe ein bisschen mich beschäftigt hätte.
Ja, ich sag mal, letztendlich ist die gesamte Pubertät ja auch eine Phase, wo diverse Veränderungsprozesse und Krisen anstehen. Wahrscheinlich bei jedem und jeder. So Ablösung vom Elternhaus, so irgendwie die eigene Identität finden, berufliche Einmündung und sowas. Ich bin da sehr auf der Seite der Kolleginnen und Kollegen, die von einer bedingungslosen Kinder- und Jugendhilfe da sprechen und sozusagen nicht nur an, ich sag jetzt mal, so einer Bedürftigkeit sich orientieren.
Ja, letzte Frage, bevor wir dann vielleicht zur sozialen Gruppenarbeit noch kommen, finde ich nochmal, wie schätzt ihr das denn ein mit der Dauer? Weil ich habe, die durchschnittliche Dauer ist so 12,5 Monate, also knapp ein Jahr. Jana, du hast, glaube ich, gerade gesagt, so ein halbes Jahr. So. Also wie schätzt ihr das ein? Was erreicht ihr da so in einem, ja, wie sind da so eure Erfahrung gewesen? Also, weil das klingt ja erstmal von außen so, okay, ein Jahr ist auch schnell rum für die ganzen Themen, die da anstehen.
Ja, und das Jahr ist schnell rum und ein Jahr ist halt nix. Also, bis ich mal vertraut
bin. Ja, 3 Monate mindestens. So, ne? Also, vielleicht muss man nochmal das sagen, wie oft trifft man sich da und in was für einem Umfang ist man da in den Familien? Also, ich kenne häufig, es gibt ja unterschiedliche Jugendämter. Die einen haben ein Kontingent, was für ein Jahr oder anderthalb Jahre zur Verfügung steht. Es gibt andere, die haben monatliche Kontingente von, weiß ich nicht, 20, 21 Fachleistungsstunden. Das heißt, das sind vielleicht 2 Kontakte in der Woche, die man mit einem jungen Menschen hat. Anders als in der SPFH ist es ja auch so, dass man in der Erziehungsbeistandschaft ja auch häufig dann gar nicht zu Hause ist, sondern irgendwie draußen unterwegs ist, mal spazieren geht, mal guckt, was gibt es so an Freizeitaktivitäten im Umfeld, Jugendzentren, wo kann man vielleicht irgendwie jemanden andocken, die oder der irgendwie ja so ein bisschen auch nochmal positive Erfahrungen im Alltag braucht. Da unterscheidet sich die Herangehensweise, glaube ich, schon. Aber Was bei Jugend, finde ich, eine große Rolle spielt, ist erstmal dieser Beziehungsaufbau. Mhm. Bis da ein gewisses Vertrauen da ist, würde ich schon sagen,
Kindern,
dass
das 3 Monate.
Ja, meine ich.
Also wir dürfen nicht nur die Kinder, wir dürfen nicht nur die Jugendlichen, über die Jugendlichen sprechen, weil die Hilfe ja eben für Kinder und Jugendliche eigentlich für alle ist.
Ja.
Und dass es eben auch, Kinder brauchen ja auch erstmal, um mit einem richtig warm zu werden. Mhm. Und das ist ja eben auch total spannend, wie das eigentlich dann so sich entwickelt und zusammenpasst.
Ja, aber also kann ich denn als junger Mensch mich da auch, kann ich da mitbestimmen? Also wenn ich jetzt sage, also ist das quasi auch Geschlechtsstereotyp, die Zuweisung? Oder kann ich jetzt als Junge auch sagen, oh Mensch, mit der Dembski, da komme ich auch ganz gut klar.
Mit der Dembski kommen sie meistens klar, manchmal auch nicht. Aber was ich dazu sagen kann, ist, ich finde das crazy, dass es bei Trägern halt noch so läuft, wir suchen jetzt hier einen Mann, weil der Junge braucht mal einen Mann an seiner
aber
Seite.
Aber so läuft das. Also wenn wir Anfragen vom Jugendamt bekommen, dann ist diese Geschlechtsfrage, in jeder Anfrage spielt die eine Rolle. Haben Sie eine männliche Fachkraft? Haben Sie eine junge Fachkraft? Also Alter und Geschlecht der Fachkräfte ist beim Alter natürlich auch ein bisschen klar, ne? So, oder erwartungsgemäß sind die vielleicht dann auch nochmal näher dran an der
Liste. Ist einfach cooler als die
Wirklichkeit. Ja, ich bin auch schon
so. Ja, Uli ist auch schon ein bisschen älter. Also.
Stretch auf die 40 zu. Aber das ist meines Erachtens oder mein Eindruck ist der, dass dieses Matching eigentlich extrem bedeutungsvoll ist und eigentlich gar nicht stattfindet und die jungen Menschen gar nicht gefragt werden. Denen ist das teilweise vielleicht auch egal oder vielleicht wünschen die sich als Junge vielleicht auch mal eine weibliche Fachkraft. Das habe ich das Gefühl, entscheidet häufig dann der ASD, was das Richtige ist. Vielleicht auch, weil die Träger natürlich auch nur gewisse Kapazitäten haben und man gar nicht so eine Wahlmöglichkeit hat.
Ja, so eine männliche 40-jährige Fachkraft, die muss man sich wahrscheinlich erstmal backen, wenn man die wirklich haben will.
Ja,
und dann ist auch wirklich die Frage, also ich möchte die Frage hier nochmal aufwerfen, wie sinnvoll das ist, in diesen Geschlechterstereotypen zu denken. Weil vielleicht müssen wir uns wirklich mal davon verabschieden, dass wir ständig daran denken, da braucht jetzt einen guten Vaterersatz und das kann nur ein Mann leisten oder so. Das finde ich total schräg, dass das noch.
Das ist halt sehr normativ. Also du hast auch von den Fachkräften schon noch die Perspektive, das ist ein schwacher oder abwesender Vater und da muss was kompensiert werden. Also das hast du schon
viel. Genau, aber trotzdem ist es natürlich so, dass die jungen Menschen in dem Alter natürlich in den Kontexten, in denen sie sich viel bewegen, gerade Schule, Grundschule, da sind natürlich auch wenig männliche Bezugspersonen da. Natürlich kann man jetzt die Frage diskutieren, inwieweit braucht es die oder nicht, inwieweit agieren die anders mit den jungen Menschen. Da gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse ja auch zu, dass Männer anders interagieren oder mehr so auf Wettkampf, Spiel, Sport, sowas aus sind. Auch wenn ich den Eindruck oder die Ansicht teile, die du vertrittst, natürlich, dass das nicht das Bestimmende sein sollte. Aber trotzdem, ich würde es von dem jungen Mensch aus denken. Also, dass schon gefragt wird, was wünschst du dir? Oder ist es dir vielleicht egal? Und dass man dann guckt, ob ein richtiges Matching findet da nicht statt. Also dass man ein junger Mensch dann sagt, ich möchte jetzt gerne noch mal einen Wechsel haben oder sowas. Das kommt natürlich vor, dass es nicht funktioniert und man dann noch mal eine neue Fachkraft probiert, habe ich auch schon erlebt. Aber es ist eher die Ausnahme, glaube ich.
Sagtest du gerade, Olli, und die Zeit rennt ja schon wieder, dass wir noch ein bisschen zur sozialen Gruppenarbeit kommen. Du hast gerade schon Spiel und Sport gesagt. Das ist doch eigentlich auch ein gutes Setting, so ein gruppenpädagogisches Setting mit anderen Kindern. Das ist ja in Paragraph 29 quasi legitimiert und fundiert, wo es primär ja um die Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen gehen soll. Ich weiß nicht, was habt ihr für Erfahrungen mit sozialer Gruppenarbeit gemacht? Ich habe gerade selber mal so ein bisschen gekramt in meinem Praxisgedächtnis und habe das echt irgendwie eher im Kontext der Erziehungsbildung hatten wir auch einige soziale Gruppenarbeiten zu, sag ich mal, verhaltensauffällige Kinder, was immer das dann noch sein soll. Entweder sie sind zu externalisiert, sind irgendwie, zeigen aggressives Verhalten oder zu internalisiert, ziehen sich zurück oder so. Da gab es so Gruppenangebote mal oder so themenbezogen zu Trennung, Scheidungskinder oder sowas. Aber so richtig so diese Sphäre der sozialen Gruppenarbeit, in der bin ich irgendwie nie so richtig unterwegs gewesen. Wie war das bei euch?
So? Nee, bei mir war das auch so. Also ich habe überlegt, ob das überhaupt in dem Zuständigkeitsbereich, in dem ich mich da bewege, überhaupt Hilfen sind, die vermittelt werden. Und ich glaube, dass das bei uns in der Gegend gar nicht eine große Rolle spielt. Also ich kenne mich mit sozialer Gruppenarbeit überhaupt gar nicht aus. Ich habe auch gar keine Ahnung, was für ein Setting das dann stattfindet. Ob das in Schule, nach Schule, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit stattfindet, kann Jana vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie viele junge Menschen da zusammenkommen. Sitzen da jetzt 3 oder 5 und was machen die? Ist das Anti-Aggressivitätstraining, Deeskalation,
Coolness? Ich glaube, die sitzen auf jeden Fall im Stuhlkreis, weil das Pädagoginnen immer so machen.
Und wie geht's dir heute?
Hast vielleicht noch einen Redestein dabei oder so. Also,
ich weiß, bei so diesem Ball ist auch.
Ah ja, der Redeball.
Redeball,
ja. Und Ja, also sag doch mal ein paar Zahlen, Mike. Du hast doch da bestimmt zufällig welche im Kopf. Ja,
ich bin heute irgendwie Graf Zahl. Ich weiß auch nicht, was heute. Aber warum nicht, ne?
Du siehst aber noch nicht so.
Nee, also vor allem die Frage, bestätigt sich der Eindruck, dass das Hilfen sind, die eher weniger
also, genau.
vergeben werden?
Auf jeden Fall, wir waren ja gerade bei der Erziehungsbeistandschaft bei knapp 69.000 2021 und hier bei der sozialen Gruppenarbeit haben wir knapp 16.000.
Okay.
Quasi beendete Hilfen und Hilfen am 31.12. Also es ist schon eher weniger so. Und das Durchschnittsalter liegt so bei 11,9 Jahren. Also auch da, der war ja gerade ein bisschen höher bei der Erziehungsbeistandschaft, scheint so ein bisschen mehr so diese jüngeren Jugendlichen, Teenies zu adressieren oder vielleicht noch so diese Kinder, die gerade so auf die weiterführende Schule kommen, so diese Altersgruppe.
Ich glaube, es unterliegt so ein bisschen dem Zufall, inwieweit tatsächlich das Amt in der jeweiligen Kommune das für ein geeignetes Instrument hält, inwieweit freie Träger da sind, die vielleicht da einen Schwerpunkt drauf haben. Ich halte es als methodischen Zugang, gerade wenn man es irgendwie so mit erlebnispädagogischen Sachen kombiniert, schon für eigentlich eine sehr geeignete Hilfe. Also gerade wenn man junge Menschen hat, denen es irgendwie schwerfällt, in einer großen Gruppe irgendwie ihre Rolle zu finden, entweder weil sie zu wild oder zu schüchtern oder sowas sind, da irgendwie mal in so einem pädagogisch begleiteten Rahmen in einer kleinen Gruppe zusammenzukommen und mal sich zu erproben.
Aber was meinst du, wie könnte das denn erlebnispädagogisch aussehen? Wir wollen ja mal ein bisschen auch was Konkretes geben, oder?
Ja, also ich bin natürlich ein Fan so von Hochseilgarten, Niedrigseilgarten, Kanufahren, also irgendwas in der Natur draußen in so einem Gruppenkontext, wo man lernt, irgendwie gemeinsam Entscheidungen zu treffen, Rücksicht zu nehmen, Kooperation, Kommunikation, Umgehen mit Konflikten und das mal so ein bisschen herausgelöst aus dem normalen Alltag irgendwie einzuüben und sich zu reflektieren und dann vielleicht zu gucken, wo brauche ich noch irgendwie zusätzliche Unterstützung? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich plötzlich irgendwie sauer werde, wenn das nicht nach meinem Plan läuft? Wie schaffe ich es, diese Impulse mit denen umzugehen, Frustrationstoleranz zu entwickeln, vielleicht auch dem anderen oder der anderen mal zuzuhören? Das finde ich eigentlich eine schöne Hilfe. Ich habe aber tatsächlich wenig Bezug zu diesem soziale Gruppenarbeit.
Also ich glaube, das ist, wie du eben schon sagtest, kommunal einfach so wahnsinnig unterschiedlich, wie diese Hilfe eingesetzt wird. Ob das gesehen wird, das hängt auch bestimmt damit zusammen, wie Schulen und Jugendhilfe zusammenarbeiten. Da geht es ja auch wieder dann um die Kooperationsfrage. Wie ist das eigentlich? Weil wenn es eine enge Verbindung zwischen Jugendhilfe und Schule, vielleicht auch über Schulsozialarbeit gibt, dann ist das sicherlich nochmal eher im Blick von Fachkräften, mal so eine soziale Gruppenarbeit zu starten und durchzuführen. Oder dann kann es auch mal sein, dass ein freier Träger damit beauftragt wird, eine soziale Gruppenarbeit in einer Schule XY durchzuführen. Und das ist eben ja total spannend, wenn man darüber so ein bisschen ein Eintrittstor in eine Schule kriegt, nochmal für Eltern bekannter wird und sagt, hier, wir machen auch andere Hilfen, wir machen zwar soziale Gruppenarbeit, jetzt kennen Sie mich, weil ich mit Ihrem Kind gut zusammengearbeitet habe, aber wenn Sie noch andere Anliegen haben, können Sie sich immer über uns an das Jugendamt wenden, wir können andere Hilfen noch bereitstellen, wir sind das oder das, das macht es ja auch irgendwie sinnvoll und niedrigschwelliger.
Also die Kombination, glaube ich, ich sehe schon die Kinder- und Jugendarbeit oder vielleicht die offene Kinder- und Jugendarbeit als höher professionalisierten Bereich der Jugendarbeit schon als geeigneten Ort, vielleicht auch in Kombination von Hilfen, denn es sind ja häufig auch junge Menschen, gerade die vielleicht schulabsent sind oder sowas, die auch eine gewisse Einsamkeit haben oder Schwierigkeiten haben, andere kennenzulernen. Wenn ich dann sowohl einen Erziehungsbeistand habe, der individuell arbeitet und unterstützt und die Themen angeht, als auch einen Rahmen, wo vielleicht Kontakt zu anderen jungen Menschen möglich ist, wo neue Freundschaften entstehen können. Warum das so wenig gewährt wird oder umgesetzt wird, weiß ich gar nicht. Vielleicht haben die Jugendämter Angst, dass die da andere schlimme Kinder kennenlernen und sagen, oh, vorsichtig, wenn da jetzt 8 oder 10 zusammenkommen. Ich weiß nicht, ist eine steile These. Aber
das ganze Kollektiv würde den Sozialraum unsicher machen. Genau. Aber den Punkt, den du gerade sagst, fand ich gut, das zu kombinieren. Deshalb finde ich, passt das auch in dieser Podcast-Folge ganz gut, weil ich habe immer so ein bisschen Sorge, also ich habe häufig das so erlebt bei sozialen Gruppenarbeiten, dass manchmal so ein bisschen, gerade wenn individuelle Bedarfe gerade aktuell nicht bedient werden konnten, dass sie dann da erstmal in einer sozialen Gruppenarbeit durchgesteuert werden, weil man natürlich mehrere Leute da zeitgleich irgendwie mit Hilfe versorgen kann. Also ich finde wirklich ganz wichtig an der Stelle immer den Bedarf zu checken, ne? Ist dann auch wirklich die passende Hilfe. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Jugendlichen erinnern, der sollte unbedingt in so eine Gruppe rein. Der war aber überhaupt nicht der Typ dafür. 0,0. Und da muss man auch irgendwie das rückmelden als Fachkraft sagen, boah, das passt einfach nicht. Also soziales Lernen, gut und schön, aber das passt einfach nicht so, ne? Und auf der anderen Seite, wenn es so um die Konzepte geht, fand ich auch so dieses, was du gerade sagtest, Olli, mit diesen eher so aktivitätsorientiert, erlebnispädagogisch, fand ich, glaube ich, fände ich, glaube ich, als junger Mensch cooler als diesen klassischen Stuhlkreis, am besten dann noch irgendwie in der Schule oder was. Und dann denkst du dir, ey, boah, muss das jetzt sein? Also ich finde, ein ehemaliger Kollege von mir hat so, fällt mir jetzt gerade ein, auch so gruppenpädagogische Sachen früher mal angeboten, so auf Segelschiffen, wo die dann wirklich quasi auf einem Segelschiff waren, so eine ganze Woche oder zwei Wochen und dann wirklich auch gar nicht von diesem Schiff runter konnten, sondern wirklich lernen mussten. Ja. Also es steht ja auch im Gesetz drin, es soll soziales Lernen gefördert werden. Also sie sollen lernen, ich muss jetzt hier mit anderen kooperieren und mit denen irgendwie jetzt hier klarkommen und nur zusammen schaffen wir das hier. Und das finde ich eigentlich das ist Coole an dieser Hilfe.
Schöner Gedanke, ne? Da kommt ja die Erlebnispädagogik eigentlich auch her von diesen Segelschiff-Angeboten. Wahrscheinlich muss man da einfach viel kreativer sein. Und mal überlegen, vielleicht auch in auf der Ebene seines Trägers oder seines Jugendamtes mal zu überlegen, sagen, hey, wir haben hier ein cooles Angebot, wie so eine, ich sag mal, es reicht ja vielleicht auch irgendwie mal eine Woche in den Ferien zu verreisen, wo man sagt, hey, wir machen das mal als ein Angebot sozialer Gruppenarbeit, wir gucken mal, wen von den jungen Menschen, die eine Hilfe bekommen, ob das SBFV oder Erziehungsbeistand ist, täte es mal gut, gemeinsam zu verreisen. Installiert dann mal so ein Angebot und probiert das mal aus. Also es ist ja auch eine vergleichsweise günstige Hilfe, weil natürlich junge Menschen da ja auch nicht einzeln betreut werden, sondern zusammen. Also eigentlich müsste es für ein Jugendamt auch eine attraktive Hilfe sein. Ich vermute fast, dass da irgendwie so die Konzepte fehlen oder die Träger nicht das als weiß ich nicht, lukrativ, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und eine Woche Segeltour mit dir ist bestimmt auch teuer. Ja. So ein Segelboot kostet ein
bisschen. Aber ich sag mal, im Vergleich ist es natürlich, wenn du jetzt Fachleistungsstundensätze für ein Jahr beguckst, ich bin schon der festen Überzeugung, dass wenn man eine Woche so ein Erlebnis hat mit so einer Gruppe, dass das schon eine Erfahrung ist, die sich deutlich abhebt vom Alltag und deswegen auch viel Veränderung bieten kann. Also da die Möglichkeit, sowas wie eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu haben, eine Gemeinschaftserfahrung zu haben, glaube ich, dass ich erlebe das ja auch bei Jugendfreizeiten, wenn die 14 Tage unterwegs sind, da sagen mir Eltern danach, boah, ich erkenne ihn gar nicht wieder, der ist so selbstbewusst geworden, was haben sie mit dem denn gemacht? Der kleidet sich jetzt anders, der ist irgendwie, der vertritt hier seine Meinung irgendwie auch und dann sagt, was ihm wichtig ist. Ich glaube schon, dass auch so Kurzzeitsachen, also nicht so ein Kurs, wo man jetzt, keine Ahnung, 12 Wochen, jede Woche im Stuhlkreis sitzt, schon.
Gestalteter Mitte.
Ja, genau, mit gestalteter Mitte.
Kerze müssen.
Kerze, Tuch und Blumen. Ich glaube schon, dass das was ist, wo man vielleicht tatsächlich auch kreativer werden muss.
Die Kosten sind auch ein Argument. Ich habe ja nochmal geguckt. Ja. Man kann das ja bei der HZI-Statistik nachschauen. Ausgaben pro unter 18-Jährigen 9 Euro. Das ist
Schnäppchen.
Das ist nichts. Ja. Das ist nichts. Da kann man direkt zwei für einen. Ne?
Ja, war's. Richtig.
Da kann man richtig Kohle machen, also Kohle sparen, nicht mehr machen. So.
Also der Auftrag an uns und die Hörenden ist klar, vielleicht zu überlegen, ist soziale Gruppenarbeit was noch ein besonderes Potenzial vielleicht hat. Gerade heutzutage, also ich glaube gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ich sag mal diese Schnelllebigkeit, Verdichtung, sowas da nochmal irgendwie was, so ein Gemeinschaftsaspekt dem entgegenzusetzen, finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll.
Ja, und bevor wir jetzt auch zum Schluss kommen, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, weil gerade diese Auslandsmaßnahmen, die sind ja auch immer, das ist ja mit dem Boot und so, vielleicht auch mal wirklich kritisch auch zu betrachten. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber habt den Mut, wie Olli gerade schon sagte, plant mal was Schönes, wenn ihr bei so einem freien Träger seid, ein schönes Angebot und überlegt euch mal einfach, wie ist das umsetzbar. Aber wichtig, achtet gut darauf, dass alle Grenzen geachtet werden.
Ja, ich dachte jetzt an Holland oder so. Ja. Also nicht, dass die irgendwo in Rumänien oder so. Auslandsmaßnahme klingt ja immer so.
Nordpol auch nicht.
So individual, intensivpädagogische Sachen, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Aber das war ein schönes Schlusswort eigentlich, Jana. Wir müssen jetzt langsam mal zu dem eigentlich Wichtigen kommen.
Genau, weil ich wollte jetzt aber auch noch eine bessere Überleitung noch erschaffen, weil wir waren jetzt gerade so mit dem Schiff unterwegs und auf Reisen. Und ihr wisst ja, ich reise, oder Olli und Mike wissen das zumindest, ich reise total gerne. Und wir haben in einer Folge, habt ihr das leider schon ein bisschen gedroppt, die Zutat?
Ja.
Ja, weil ich habe tatsächlich auf meinen Reisen, ist es mir wichtig, dass man ja so exotische Zutaten ausprobiert. Und von meiner letzten Reise habe ich tatsächlich Vanille mitgebracht. Nicht zu wenig.
Das gibt es bei mir im Supermarkt um die Ecke. Also
ja, auch. Aber das ist ja nicht so cool, als wenn es halt Vanille aus also Indonesien befindet sich.
Hast du den Zoll gekriegt? Weiß der Zoll Bescheid, ja.
Also Vanille.
Vanille.
Wunderbar.
Also wir haben es in der ersten Folge, habt ihr schon erkannt, weil es sind halt so dunkle Stückchen im Eierlikör, leider.
Schön schwarz. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen kleinen.
Wir nehmen nochmal einen kleinen
Schluck. Und wir haben noch was anderes zu verkünden. Wir überlegen
uns. Oh, Trommelwirbel.
Ja, die ganze Zeit schon. Wir fragen uns natürlich, wer hört eigentlich diesen Podcast so und könnt ihr da irgendwie was mit anfangen? Ist das für euch interessant? Ist das zu theoretisch? Welche Themen würdet ihr euch so wünschen? Und deswegen haben wir jetzt eine Möglichkeit, wie ihr mit uns auch in Kontakt treten könnt und uns das mal alles mitteilen könnt. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Also, wie ist das so für euch? Gefällt euch der Podcast? Findet ihr den gut? Was fehlt euch? Was für Verbesserungswünsche habt ihr? Hashtag Partizipation.
Themenwünsche auch.
Themenwünsche gerne.
Genau. Konstruktiv sollte das Feedback auch sein, bitte.
Richtig. Wo geht die E-Mail hin, Jana?
Ich muss kurz ablesen. info@eierlikör-und-jugendhilfe.de. Ich wiederhole. info@eierlikör-und-jugendhilfe.de. Und wichtig, Olli möchte, richtig, dass das, sag du es, ich.
Also das Ö ist ein Ö. Also Ö, nicht Ö. OE. Nicht, dass ihr anfängt mit Likör. Also Likör mit Ö.
Wir packen es aber nochmal.
Bei Domains, auch, ja, wir schreiben es unten nochmal rein, aber bei Domains ist das ja immer so die Frage. OE, also bei uns ist es Eierlikör und Jugendhilfe mit normalem Ö.de. Wir freuen uns über Feedback von euch. Und jetzt kommt Jana noch mit ihrer Supervisionsfrage. Hast du eine vorbereitet?
Na klar, habe ich eine vorbereitet. Was ist das für eine Frage? Als ob ich niemals eine vorbereitet hätte.
Ja, wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen weiß ich nicht, ob du mal vorbereitet.
Natürlich habe ich eine vorbereitet. Und wir waren ja gerade so in Einzelsettings, in Gruppensettings und fühlt man sich eigentlich so wohl auf seiner Schiffsreise. Und da haben wir kurz mal angesprochen, wie ist es eigentlich mit der Passung und so. Und ich habe heute die Frage an unsere ZuhörerInnen: Wann fühle ich mich eigentlich besonders wohl? Wer oder was ist bei mir? Wo bin ich? Wie könnte das sein? Ich sehe, schaue direkt in nachdenkliche Gesichter. Mike eher weniger, Olli mehr.
Ich bin noch bei der Vanille, ich weiß nicht. Ja.
Bei der Vanille, da fühlt man sich auch wohl.
Ja,
das ist auch warm meist.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich habe die am Baum gesehen, das ist so wirklich beeindruckend.
Gut.
Mal wieder mit Vanille essen. Vanille. Lecker. Gut, ich würde sagen, das war's für heute.
Ja.
Machen wir Punkt. Und die nächste Folge unbedingt wieder einschalten. Dann machen wir, kleiner Teaser, stationäre
zur Erziehung.
Wird gut werden.
Oh.
Macht's. Alles Gute euch. Tschüss.
Ciao. Ciao.